Ja, in unserer Bibelbetrachtung sind wir im alttestamentlichen Text. Und es hilft uns, glaube ich, wenn wir immer wieder uns auch in den Abschnitt wieder hereindenken können, hereinversetzen, weil Jesaja, der Prophet Jesaja, einen sehr großen Umfang hat, auch sehr unterschiedliche Themen anspricht, etliche Mal, was 2700 Jahre zuvor geschehen ist, das andere Mal greift er in die Ewigkeit rein. Und so wollen wir diesen Abschnitt, den wir heute lesen, auch so etwas einengen in dem ganzen Zusammenhang. Also wir sind im zweiten Teil, das heißt von Kapitel 40 bis 66. Das ist grundsätzlich mehr Trost und Wiederherstellung, als die erste 40 Kapitel ist doch sehr viel Ermahnung und Ruf zu Buße und Umkehr. Das treffen wir hier auch noch. Deswegen hatten wir auch im Kapitel 58 ein sehr deutliches Wort über die Sünde Israels, über das Gericht, über die Buße und Wiederherstellung, auch wenn es jetzt im zweiten Teil unseres Buches ist. Und heute wollen wir Kapitel 59 zumindest beginnen. Und etwas unterscheidet das von Kapitel 58. Es ist doch wieder Israels Sünde, aber hier kommt jetzt die Gerechtigkeit der Gnade. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe die Stimme wie eine Posaune und tu meinem Volk seine Übertretungen kund und dem Hause Jakob seine Sünde. So haben wir das gelesen in der letzten Bibelstunde. Und daraus entstanden von den Menschen Fragen an Gott. Und das ist unsere, glaube ich, sehr gute Erklärung, Kapitel 58, zum Thema, wie viel Nutze oder was will Gott dabei erreichen, wenn wir Menschen uns vor ihm beugen. Und das geht hier ganz direkt um das Fasten. Und der Gedanke, so wie Johann dem auch zusammengeführt hat, in den vier Hindernissen, warum wir nahen uns zu Gott, und er sagt, und die Menschen sagen, aber wir leben nichts davon. Du merkst das gar nicht, dass wir uns bemühen und uns dir nahen und uns, uns kasteien, uns von vielen Sachen enthalten, uns doch viel Mühe anlegen, um deine Nähe zu erleben. Und wir hatten da vier Punkte gehört. Es ging einmal, dass wir die eigenen Ziele nachgehen. Dann, dass wir in Uneinigkeiten und Frieden leben mit Menschen. Das schafft dieses Hindernis, dass wir uns Gott nicht nahen können. Dass wir anderen Menschen ein Joch auflegen und die nicht freilassen. Und dass wir nicht bereit sind, mit anderen zu teilen. Das ist ja so das gute Beispiel, was wir hier hörten. Teilen, Leben teilen, Güter teilen, den Bauern 5 Ziegen zu geben, das ist Teilen. Und hier gerade war das so ein sehr deutlicher Ruf dann auch zur Umkehr, zum anderen Handeln. Ganz hilfreich, glaube ich, dazu ist, eine Stelle zu lesen aus dem Propheten Sacharja. Geschichtlich ist das jetzt 200 Jahre danach. Also das Volk Israel ist schon aus der Gefangenschaft zurück. Und der Prophet Sacharja spricht jetzt einmal genau das gleiche Thema nochmal an. Das, was hier so mahnend an das Volk gesagt wurde, das greift er noch einmal auf. Als sozusagen das Volk schon eine Strafe erlebt hatte, Buße getan hat, zurückgeführt wurde. Und jetzt greift er das nochmal auf. Und das Wort des Herrn, der Heerscharen, erging an mich und er sprach: Rede zum ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich: Wenn ihr im 5. und 7. Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon 70 Jahre, habt ihr irgendwie mir gefastet? Und wenn ihr isst und wenn ihr trinkt, seid ihr die Essenden und die Trinkenden? Kennt ihr nicht die Worte, die der Herr durch die früheren Propheten ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte ringsherum und die Niederung bewohnt waren? Und das Wort des Herrn erging an Sacharja und er sprach: So spricht der Herr der Herrscharen. Übt ein wahrhaftiges Gericht und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden und den Elenden und sinnt keiner auf das Unglück seines Bruders in eurem Herzen. Aber sie weigerten sich zuzuhören und zogen die Schulter widerspenstig zurück und machten ihre Ohren schwer, um nicht zu hören. Und sie machten ihr Herz zum Diamant und das Gesetz, um das Gesetz nicht zu hören, noch die Worte, die der Herr der Heerscharen durch seinen Geist mittels der früheren Propheten sandte. Und so kam ein großer Zorn von Seiten des Herrn der Heerscharen, und das geschah, wie er gerufen hatte und sie nicht gehört hatten. So riefen sie, und ich hörte nicht, spricht der Herr, der Herrscher. Der Grund für den nicht erreichbaren Gott wird hier noch einmal aufgerufen, auch danach. Also es bleibt irgendwie ein laufendes, dauerhaftes Problem von uns Menschen. Und hier sehen wir auch die Langmut und die Geduld Gottes, dass er immer wieder darauf kommt, uns Menschen die Tür öffnet und einladet zur Umkehr. Also es ist schon ein unermüdlicher Ruf Gottes an die Menschen. Und er ruft sie hier, Gott wohlgefällig zu handeln. Auch in dem ganzen Wesen des Seins, der Überlegung, und der Grundhaltung des Lebens. Hier in dem Kapitel 59 werden wir einen anderen Schwerpunkt betrachten. Es geht genauso darum, dass diese Sünde noch immer zwischen dem Mensch und Gott steht. Aber die Lösung ist jetzt nicht mehr in uns. Die Lösung ist nicht in dem, dass wir gerufen werden, etwas zu tun. Es gibt keinen Menschen, dem ich hier mit dran ziehen kann, sagt Gott. Und der Schlüsselvers dazu ist, beginnt so ab Vers 16. ich sah da keinen Mann. Er sah da keinen Mann und er wunderte sich. Und es gab keinen, der Fürbitte tat. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit. Sie unterstützte ihn. Also das sieht der Prophet und sagt, unter den Menschen hatte Gott keinen nicht, der hier einspringen konnte, der hier überhaupt in der Lage war, etwas zu ändern oder auch zu tun. Und wir sehen hier einfach die beiden Seiten des Evangeliums, Geschwister. Einmal werden wir gerufen als Menschen des Glaubens, in unserem Wesen Gott ähnlicher zu werden. Und gleichzeitig werden wir belehrt und gerufen, das anzuerkennen, dass wir uns nicht helfen können, dass wir auf Jesus und seine Gnade ganz angewiesen sind. So wie hier. Hier half nur Gottes Arm. Sein Arm konnte hier helfen, nicht eines Menschen. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Und er zog Rachengewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Und dann werden sie den Namen des Herrn fürchten. Vom Sonnenuntergang an und von dem Sonnenaufgang seine Herrlichkeit sehen. Denn es wird kommen wie ein drängender Strom, denn der Hauch des Herrn, der hat's vorwärts getrieben. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Munde weichen, noch aus dem Munde deiner Nachkommen, noch aus dem Munde der Nachkommen deiner Nachkommen, spricht der Herr, von Ewigkeit bis Ewigkeit. Also hier ist der Messias wieder im Vordergrund, der Knecht des Herrn, und auf ihn wird sich hier alles aufbauen, in diesem Abschnitt, in dieser ganzen Abhandlung. Aber die Geschichte geht hier genauso weiter. Die Menschen fragen, und das ist die Antwort Gottes. Sie sagen, wahrscheinlich ist Gott nicht in der Lage zu helfen. Wahrscheinlich kann er nicht hören, weil alles, was wir tun, ist richtig. Alles, was von uns verlangt wird, so bemühen wir uns jetzt schon, aber die Hilfe ist nicht da. Die Antwort Gottes ist, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Also es liegt nicht daran, dass Gottes Arm zu kurz ist. Es ist eine Fortsetzung von Vers 9 in Kapitel 58. Da ging es an das Volk, die Bedingung, sagte Jesaja da, die muss erfüllt werden und dann wird er hören. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken und das unheilvolle Rede aus deinem Mund wegtust. Also die Bedingung war hier, Buße zu tun und das Leben zu ändern. Und dann werde ich erhören. Hier kommen wir jetzt wieder mit dem Vorwurf der Menschen. Gott hört uns nicht. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung in der Zeit des Neuen Testaments, dass wir vielleicht mal in ganz schwierigen Lebensumständen, wenn wir die Umstände so gerne ändern würden und dann zu Gott beten und das nicht geschieht, ist diese Anfechtung zu sagen, ich glaube, dass es Gott gibt und dass er auch Gott ist, aber er hilft nicht, er tut das nicht. Diese Anfechtung ist auch heute für uns nicht weit oder können wir nicht ganz wegschieben von uns. Wir werden damit zu tun haben. Und es ist auch gut, diese Bibelstellen dazu zu nehmen. Denn jedes Mal, wenn wir uns, also das sollen wir auf keinen Fall aus unserem Leben wegtun und sagen, nein, an die Sünde kann es nicht liegen. Hier lag es an der Sünde, dass Gott so weit weg war. Er sagt hier sehr deutlich, das lesen wir jetzt in Vers 2. Sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Ungerechtigkeit. Eure Lippen reden Lüge und eure Zunge spricht Unrecht. Also diesen Zustand, den sollen wir niemals sagen, das hat mit uns nichts zu tun, das kann uns genauso geschehen. Und das Grundgesetz Gottes wird immer so bleiben. Eure Sünden sind die Scheidewand zwischen euch und eurem Gott, zwischen mir und Gott. Das wird immer, das Grundgesetz wird bleiben. Wir wissen aber auch, dass diese Stelle der Apostel Paulus überträgt auf die Grundscheidung zwischen Gott und Mensch. In der Stelle im Römerbrief, als er die ganze Menschheit für erlösungsbedürftig erklärt, das heißt, ob ein Mensch das jetzt weiß oder nicht, ob er das spürt oder nicht, ob er seine Sünden fühlt oder nicht, er ist sündig und schuldig vor Gott. Das ist die Grundhaltung. Und um diese Grundhaltung zu erklären, verwendet Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 3 diese Beschreibung von Jesaja. Also das spricht auch von der grundsätzlichen Sündhaftigkeit des Menschen. Aber wir wollen auch das andere hier nicht verschweigen, Geschwister, dass ein Fernbleiben Gottes etliche Mal auch bewusst von Gott so eingeplant wird und nicht mit Sünde zu tun hat. Das sollen wir auch beachten. Wir nehmen das Beispiel aus der Krankheit von Lazarus. Es wird Jesus gesagt, er lebt noch, er ist aber krank, komm bitte. Und er bleibt bewusst so lange weg, bis er stirbt. Deswegen ist, auch wenn Gott mal so handelt, dann hat das nicht immer mit Sünde zu tun, wenn er fern bleibt. Das sollen wir auch für uns in unserer Glaubenspraxis nicht vergessen. Zudem ist Gottes Gegenwart auch etliche Mal eine Wahrnehmung des Menschen. Wir sagen dann, er ist nicht da, aber das entspricht nicht immer der Wahrheit. Auch wenn wir das so empfinden, kann Gott da sein. Es war ja ein Beispiel von Jakob, als der mal das später ihm bewusst wurde, was hier passiert war, als er die Himmelsleiter sieht und dann aufwacht und sagt, das ist eine Stärke, hier ist Gott und ich wusste das nicht. Wir denken etliche Mal auch so, er ist weg, er ist nicht da, wir können ihn nicht erreichen. Aber es ist etliche Mal auch nur unsere Wahrnehmung. Also wir wollen, wenn es um Gottes Gegenwart geht und Nähe, immer auch das Ganze, die ganze Erfahrung der Bibel hinzunehmen, um auch auf die richtige Antwort zu kommen. Wir haben gesagt, hier war die Sünde, die Scheidewand, dass Gott nicht erreichbar war für die Menschen, sie sollten Buße tun. Dann gibt es ein bewusstes Verzögern Gottes im Leben, das wird dann aber unseren Glauben nur vertiefen oder auch auf bestimmte Ebene korrigieren. Und etliche Mal ist es auch nur unsere Wahrnehmung. Hier haben wir in den Versen 4, 7 und 8 so den Zustand. Das ist von Gesichtspunkt der Gerechtigkeit Gottes aus und die Wirklichkeit des Menschen. Und er beschreibt hier den Zustand, wir können auch sagen, die moralische Situation zu der Zeit im Volk Israel. Und wir können das übertragen auf die ganze Menschheit, fast zur beliebigen Zeit und oft auch im Leben von uns einzelnen Menschen. Niemand ruft Gerechtigkeit aus und niemand rechtet in Treue. Man vertraut auf Nichtigkeit und redet Falschheit. Man ist schwanger mit Mühsal und gebiert Unheil. Ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, unschuldiges Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Gedanken des Unheils, Verwüstung und Zerstörung ist auf ihren Bahnen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie krumm. Wer irgend sie betritt, kennt keinen Frieden. Die Folge von diesem Zustand, darum ist das Recht fern von uns. Und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir harren auf Licht und siehe Finsternis, auf Helligkeit, aber in dichten Dunkeln wandeln wir, wie Blinde, den Toten gleich. Wir brummen alle wie die Bären und wir girren wie die Tauben. Also das ist eine Übertragung auf, wir bemühen uns schon. Das ist nicht, dass wir hier nichts machen. Und es war ja auch so, es wurde ja das Ganze eingeleitet, dass das Volk sagt, wir fasten, wir kasteien uns, wir suchen deine Nähe. Und es ist scheinbar so, dass es alles nichts hilft. Und so schließen wir daraus, die Hand des Herrn kann es nicht. Der kann einfach nicht helfen. Er ist doch nicht so stark und groß, dass er sowas abwenden kann wie eine Gefangenschaft von unserem Volk, wie eine Zerstörung unseres Heiligtums. Die Geräte, mit denen man Gott diente im Tempel, wurden von einem heidnischen König mitgenommen und für seine Trinkgelagen verwendet. Das ist ein Gott, der das nicht kann, der das nicht verhindern kann. Das war hier die falsche Schlussfolgerung. Sünde hat Schaden angerichtet. Große Scheidewand, das nimmt der Apostel Paulus später im Römerbrief zu seiner Feststellung, Überführung der ganzen Menschheit. Deswegen ist das jetzt auch nicht nur ein Zustand, den wir so eng an das Volk Israel binden, sondern das ist die Sündhaftigkeit des Menschen. Deswegen werden wir, wenn wir das Bekenntnis lesen von Jesaja, hier sagen, er bekennt sich dazu oder er sagt, es ist nicht so, dass wir es nicht wissen. Es ist nicht so, dass wir unschuldig sind. Es ist sein Bekenntnisgebet, bei dem Urteil, das er von Gott hört und sagt, denn zahlreich sind unsere Übertretungen vor dir. Und unsere Sünden zeigen gegen uns. Denn unsere Übertretungen sind wie uns bewusst. Und unsere Ungerechtigkeit, die kennen wir. Abfallen vom Herrn, ihn verleugnen und zurückweichen von unserem Gott. Reden von Bedrückung und Abfall. Lügenworte in sich aufnehmen und sie aus dem Herzen sprechen. Das waren so zusammenfassend, was mit dem Zustand der Menschen war. Mit dem eigentlichen Zustand von jedem Menschen ist, das wird hier das Ergebnis sein. Und wenn wir in Kapitel 58 gerufen wurden, diesen Weg anders zu führen, umzukehren und anders zu sein, dann werden wir hier feststellen, dass es hier einen anderen Weg gibt jetzt und das ist die andere Wahrheit des Evangeliums. Es ist keiner gerecht, es ist keiner, wir können es nicht. Wir brauchen den Messias, wir brauchen den Erlöser. Und darum wird es in dem Rest dieser Verse gehen. Die werden wir dann, so Gott will, und wir leben nächstes Mal betrachten. Und das soll unseren Herrn Jesus einfach immer wieder uns auch vor Augen bringen. So wie wir das auch von ihm selber hören. Jesus hat nicht viele Verordnungen so hervorgehoben, wie beim Abendmahl, das Gedenken an ihn. Wir werden da nicht gerufen zu gedenken an unsere Frömmigkeit, an unsere guten Werke, an unsere Erfolge im christlichen Leben, sondern an ihn zu gedenken, weil das ist hier auch der Kerngedanken bei diesem Kapitel. Die Sündhaftigkeit des Menschen und die grenzenlose Barmherzigkeit der Gerechtigkeit, der Gnade. Und über die wollen wir uns auch freuen, Geschwister. Über die wollen wir uns zu Recht freuen, dass es die gibt. Die Gerechtigkeit der Gnade. Deswegen wird in den Parallelen im Römerbrief sehr viel darüber gesprochen, wie groß dieses Gut ist, dass wir eine Gerechtigkeit aus Gnade haben durch den Messias Gottes. Amen. Wir werden noch beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus Christus. Du bist in diese Welt gekommen und hast das getan, was keiner von uns kann, gerecht und sündenfrei zu sein. Du bist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt und kleidest uns Menschen mit einer Gerechtigkeit der Gnade, in der wir uns frei fühlen, dankbar wissen, Freude erleben. So hast du das gesagt, Herr Jesus, damit eure Freude vollkommen werde. Segne dein ganzes Volk in allen Teilen dieser Welt, um dieses gute Zeugnis von der Gerechtigkeit der Gnade immer wieder auch zu verkündigen und zu leben. Amen. Ja, ich wünsche jedem noch einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen.